Tag zusammen zu einer neuen Ausgabe von Klima und Kohle. Heute wieder mit dabei Christian Kamlott. Tag, Christian.
Guten Tag, Herr Tehesen.
Oh, wieder sehr formal hier. Sehr meine Frage, wir haben vor ziemlich genau einem Jahr hatten wir das Thema Viessmann, die ihre Wärmepumpensparte ja an Carrier, an das US-Unternehmen verkauft haben. Riesenaufschrei in Deutschland. Die Deindustrialisierung geht weiter. Und jetzt vor kurzem genau der umgekehrte Fall, dass Bosch, eines der ganz großen Unternehmen in Deutschland, Wärmepumpenkompetenz aus den USA einkauft für den US-amerikanischen und asiatischen Markt. Jetzt ist eine perfekte Frage für dich. Ist Bosch schlau? Ist Bosch doof? War Viessmann doof? War Viessmann schlau? Was denn du?
Sehr spannend, in der Tat. Ich bedauere es richtig ein bisschen, dass die Schlagzeile jetzt in den Semesterferien kommt, weil normalerweise, wenn sowas auf der Tagesordnung ist, bringe ich eigentlich immer einen Zeitungsartikel mit in eine Vorlesung und diskutiere dann mit Studis, was bedeutet denn das jetzt? Und dann hinterfragen und diskutieren wir solche Schlagzeilen, solche Entwicklungen. Und das ist eigentlich immer ganz spannend, weil ich erlebe, dass viele das gar nicht tiefgründig im Hinblick auf den potenziellen strategischen Hintergrund von solchen Transaktionen betrachten. Und das ist in der Tat hier, glaube ich, sehr, sehr spannend und womöglich auch vielschichtiger, als man auf den ersten Blick vermuten könnte. Du hast ja eben schon einen Anstoß gegeben. Du hast ja gesagt, machen, die einen sind doof, die anderen sind schlau womöglich, ja, die machen beide das Gegenteil. Wer macht's denn jetzt richtig, so sinngemäß? Ich fasse das zusammen.
Genau. Also was ist da der Weg denn, wenn man jetzt hier sich die Nachrichten anguckt, also für 7,4 Milliarden Euro kauft Bosch die Klima- und Kältetechnik des US-Konzerns Johnson Controls. Und die wollen damit ja Heizung und Klimaanlagentechnik weiterentwickeln, weil, und mein Bosch ist ja erstmal groß geworden als Automobilzulieferer.
Das ist der größte Automobilzulieferer der Welt, in der Tat.
Genau, so, und die wollen ja auch im Bereich Digitalisierung, wollen die ja auch noch viel stärker werden. Das heißt, die stellen sich da ganz neu auf, passen sich an. Aber wir haben die Diskussion da selber auch schon geführt, diese Deindustrialisierung in Deutschland, die immer kolportiert wird und vor dem Jahr diese Diskussion mit dem Heizungsgesetz oder Gebäudeenergiegesetz und Viessmann, die dann verkauft haben, was natürlich gar keinen Zusammenhang hatte, aber zeitlich gut passte in dem Duktus. Dann tatsächlich jetzt, also die Frage, wie laufen solche Entscheidungsprozesse? Ich meine, das ist ja nichts, wo sagt Bosch, lass mal kaufen, wir haben gerade 7,4 Milliarden Euro übrig. Das ist ja ein langwieriger Prozess, eine strategische Entscheidung. Und wir haben es jetzt ja letztens auch mit Studis zusammen gemacht für ein kleineres Großunternehmen, die sich auch strategisch neue Felder suchen und finden wollen. Wie läuft sowas ab?
Genau. Und das ist, glaube ich, das Spannende daran, das zu hinterfragen. Warum trifft eine Firma wie Bosch, und das sind schon Smarties, würde ich sagen, das ist wahrscheinlich eine sehr kluge Firma, also kluge Entscheider in der kluge Köpfe in der Firma. Warum machen die sowas? Ich glaube, es gibt zwei Felder, über die es sich in diesem Zusammenhang lohnt zu diskutieren. Das erste hast du ja eben schon angeschnitten, nämlich Bosch ist das weltweit größte Automobilzulieferunternehmen überhaupt. Und daraus könnte man ja ein bisschen ableiten, dass es da womöglich auch eine gewisse Abhängigkeit von einem bestimmten Sektor gibt. Bosch ist noch in anderen Bereichen aufgestellt. Es gibt ja auch noch die ganze Kette Bosch Haushalts und so kleine Industriegeräte, also Bohrmaschinen, Kühlschränke und so weiter. Und es gibt auch schon eine Heizungssparte. Bosch hat vor ein paar Jahren Buderus übernommen. Und jetzt übernehmen sie halt noch mehr in der Heizungssparte. Also erstens glaube ich, die schauen tatsächlich zu, dass es keine zu starken Abhängigkeiten, insbesondere von schrumpfenden Märkten gibt. Und das ist, glaube ich, jetzt kein durchgängiges positives Signal für die Makroumgebung hier bei uns. Weil wenn ein weltweit führendes Unternehmen wie Bosch glaubt, ich meine, wir können ja nicht reingucken, aber das interpretiere ich daraus, glaubt, dass die Zukunft womöglich nicht mehr so stark sein wird, wenn man als Automobilzulieferer tätig ist, weil der Transformationsprozess, der ja hier jetzt getriggert wird, und wir haben darüber in diesem Podcast schon oft gesprochen, dass das ja auch ein bisschen eine Wette ist im Hinblick auf eine langfristige Zukunft, ob das klappt oder nicht. Ich interpretiere daraus, dass Bosch womöglich eher ein skeptischer Kandidat ist und womöglich vermutet, dass der große Schwung der Elektromobilität vielleicht nicht in Europa, in Deutschland stattfindet, sondern in anderen Ländern. Und dass es deshalb, dass diese Maßnahme, diese Mega-Investition vielleicht auch ein Schritt ist, zukünftig Umsatzpotenziale woanders zu erschließen, weil sie ja schon voraussehen, dass es in Deutschland als Automobilzulieferer nicht mehr so viele Früchte gibt, die auf den Bäumen hängen und die man relativ unkompliziert ernten kann. Sondern da wird der Wind ein bisschen rauer sein. Und dann sagen die, okay, dann versuchen wir uns mal von solchen Märkten auch ein bisschen zu lösen und abzutrennen. Also das ist ein Signal, was ich daraus nehme, dass der größte Automobilzulieferer der Welt, der sicherlich ein Vollprofi ist in diesem Segment, ein bisschen den Glauben an die Zukunft dieser Industrie hier bei uns verliert. Das ist mit Sicherheit ein strategischer Aspekt, der hinter dieser Entscheidung steht. So, und dann gibt es noch das Zweite, und das hat mit Viessmann zu tun, aus meiner Sicht. Und ich glaube sogar, das, was wir dort sehen, ist keineswegs gegensätzlich, die Viessmann-Transaktion und die Bosch-Transaktion. Ich glaube sogar, das ist exakt genau das Gleiche. Weil was passiert denn hier? Die europäische oder insbesondere auch die deutsche Wärmeversorgung, die findet ja statt, und Deutschland hat Tip-Top-Technologien entwickelt in den letzten Dekaden. Aber das sind alles, das geht alles zurück auf die Verbrennung von fossilen Kraftstoffen in irgendeiner Form. Und jetzt wissen wir alle, das wird zukünftig aber womöglich nicht mehr so sein. Und jetzt gibt es natürlich viele, die Valanz, die Wolfs, die Stiebel Eltrons dieser Welt, die haben ja alle in die Wärmepumpentechnologie massiv investiert. Aber das muss ich jetzt dir als Ingenieur ja nicht erzählen. Die Wärmepumpentechnologie, die hat ganz viel zu tun mit Klimaanlagentechnologie. Es ist nämlich eigentlich die gleiche Technologie.
Genau, ist einfach nur umgekehrt. Ne? Also alle, vielleicht ganz kurz, alle, die jetzt auch im Ingenieursbereich waren und sich an ihre Vorlesung Thermodynamik zurückerinnern, der ein oder andere vielleicht an Schweiß gebadet, heute Nacht wieder hochschreckt aus dem Schlaf, weil es jetzt ja nicht das allerbeliebteste Fach ist. Ne?
Also es ist das Hassfach bei den Ingenieuren.
Ja, das ist
wie Investitionen, Finanzierung bei den BWLern.
Ja, ich glaube auch. Wobei, ich glaube, die Schönheit der Thermodynamik erkennt man erst später, wenn man versteht, wofür man es braucht.
Das ist das Gleiche für Investitionen, Finanzierung. Das erkennst du auch erst, wenn du merkst, oh Mist, ich muss was für die Rente machen.
Ja, ja, genau. Deswegen tatsächlich der Prozess, der grundlegende Prozess, ob jetzt Klimaanlage oder Wärmepumpe, ist der gleiche Prozess. Der eine läuft links rum, der andere rechts rum, und habe ich mein Haus geheizt oder gekühlt. Also von daher, von der, ich sag mal, grundlegenden technischen Komplexität überschaubar. Auf jeden Fall, ne? Das ist jetzt nichts Kompliziertes, und das Thema Klimatisierung wird ja im Zuge des Klimawandels auch immer wichtiger, das beobachten wir. Und wie ich ja eingangs sagte, der Zukauf ist ja insbesondere für den US-amerikanischen und asiatischen Markt, die ja dann nochmal andere klimatische Verhältnisse haben als wir hier in Mitteleuropa.
Ja, aber ich glaube sogar, da steckt noch mehr dahinter. Also sicherlich ist das eine sehr, sehr schlagkräftige internationale Expansionschance, die hier genutzt wird, logisch. Aber es ist vor allem auch eine technologische Chance, die genutzt wird. Wenn die Kleinen bisher auf die Verbrennung fossiler Brennstoffe konzentrierten Unternehmen jetzt ganz viel Firepower in die Entwicklung von Wärmepumpentechnologien stecken, darf man sich ja durchaus mal fragen, gegen wen kämpfen die eigentlich in ihren Forschungs- und Entwicklungsabteilungen?
Ja.
Und da kämpfen sie halt gegen die Hitachis, ich weiß nicht, ob ich das richtig ausspreche, aber gegen die Johnson Controls, gegen die Carriers dieser Welt.
Ja.
Das heißt, es ist extrem naheliegend, dass die führenden Unternehmen im Bereich auch der Wärmepumpentechnologie die sind, die im Bereich der Klimatechnologie sind. Und da gab es halt in unseren Breitengraden in den vergangenen Jahren oder überhaupt bisher einen komparativen Nachteil, weil bei uns eben Klimaanlagen gar nicht so verbreitet sind. Das fängt da jetzt erst an. Ich erlebe das jetzt, wenn ich Immobilienprojekte begleite, dass die Leute von Dachgeschosswohnungen oder die Käufer von Dachgeschosswohnungen mehr oder weniger automatisch fragen, kriege ich eine Klimaanlage da rein? Mhm. Das ist ja was jetzt erst bei uns beginnt. In anderen Ländern gehört das schon zum Baustandard und dementsprechend weiter sind die in ihren Technologien dementsprechend größer, sind entsprechende Entwicklungsabteilungen und so weiter. Das heißt, dass hier, das sage ich jetzt als BWLer, dass hier ein Konsolidierungsprozess stattfindet, ist ja völlig normal. Und das, meine ich, ist die Gleichheit beider Prozesse, die wir eben genannt haben. Bosch ist jetzt Konsolidator. Bosch kauft sich, weil er halt groß ist und viel Kohle hat, kauft sich einen schlagkräftigen Klimatechniker und kann damit regional expandieren, kann damit aber vor allem ganz schnell auf ganz viel Kompetenz für Klima- und Wärmepumpentechnologie zurückgreifen. Hm. Und das Gleiche hat ja eigentlich Carrier gemacht, nur war zufällig halt die Nationalität umgedreht. Aber eigentlich war die Viessmann-Übernahme nichts anderes. Da hat Viessmann war ja auch einer, der spezialisiert war auf die Verbrennung fossiler Kraftstoffe und will jetzt in diesen sich stark ändernden Wärmepumpenmarkt, und das war vielleicht sehr klug von der Familie Viessmann zu erkennen, na, besser macht das mal jemand, der da schon richtig viel Erfahrung hat und nicht das Rad neu erfinden muss, wie wir, sondern besser übernimmt das halt mal jemand, der das alles schon weiß und der das Know-how parat hat, dem aber wiederum der Anschluss an die europäischen Vertriebs- und Handwerkernetzwerke fehlt. Ich denke, sowas wurde damals vor allem verkauft, dass ein großer amerikanischer Konzern mit seiner technologischen Kompetenz hierher kommt, etwas übernimmt und dann direkt unkompliziert Anschluss hat an Vertrieb und Service. Das war, glaube ich, das Asset. Und nichts anderes passiert doch gerade bei Bosch. Und ich glaube, genau, das steckt dahinter. Und deswegen, glaube ich, sind diese Transaktionen sich sehr, sehr ähnlich. Und was wir dort sehen, ist einfach Konsolidierung. Das sind Effizienzthemen, die hier eine große Rolle spielen im Bereich Forschung, Entwicklung und Produktion selbstverständlich. Und wir sehen das strategische Bemühen, relativ schnell und unkompliziert in neue Märkte zu tappen. Das ist, was wir hier sehen. Und das war bei Viessmann identisch.
Ich denke auch, also das, vor allem geht es ja dann nicht immer nur um den deutschen Markt, denn ich glaube, davon muss man sich komplett verabschieden, dass der deutsche Markt im globalen Wettbewerb eine Entscheidungsrolle spielt. Ja, der ist sicherlich wichtig und Bosch ist ein deutsches Unternehmen, aber eigentlich ist es ja ein weltweites Unternehmen, die weltweit unterwegs sind. Und damit muss ich globale Entscheidungen treffen und dann natürlich auch den Markt in Nordamerika kennen oder Asien, wobei Asien auch wieder sehr diffus ist. Ich denke, die Bedingungen in Japan sind andere als in China oder in Indonesien. Aber dennoch braucht man da überall seine Standbeine und, wie du sagst, halt auch die Kompetenz. Entweder ich versuche, Entwicklungsrückstände aufzuholen durch eigene Forschung und Entwicklung. Das ist teuer, das dauert. Oder ich kaufe es ganz brutal ein.
Genau.
Gibt ja, auch das haben wir schon diskutiert, diese Heuschrecken, die dann einfach Firmen übernehmen. Jetzt könnte man ja böse sagen, ja gut, Bosch ist wie eine deutsche Heuschrecke, die sich ein US-amerikanisches Unternehmen schnappt. Das ist eigentlich ja, also smart.
Ich halte es für ausgesprochen smart. Ja. Und es ist auch ein sehr positives Signal für Europa, weil die globale Konsolidierung, die findet ja zunehmend ohne europäische Beteiligung statt, bedauerlicherweise. Daran erkennt man die Anfänge einer vielleicht wachsenden Bedeutungslosigkeit von Europa. Das ist ja was uns allen sehr viel Sorge macht oder machen sollte. Und Bosch ist ein Global Player, mit Wurzeln in Europa, ist ein europäischer Global Player. Und das ist doch super toll, das muss man feiern, dass solche Firmen so groß denken und auch so viel Kaufkraft natürlich zur Verfügung haben und sich sozusagen zu einem internationalen Spieler in den Märkten entwickeln. Das Bosch Management hat sich als Ziel gesetzt, sie wollen in allen Märkten, die sie bearbeiten, zu den Top 3 weltweit gehören. Also das wäre top, ja, wenn Bosch das gelingt. Und wenn das ein Unternehmen ist, was so international und so groß denkt, das braucht man, ist genau richtig.
Eben, also das ist, glaube ich, der entscheidende Teil. Ich habe jetzt gerade mal geguckt, ob ich jetzt auf die Schnelle rauskriegen kann, wieso die Marktanteile sind. Also ich glaube, Daikin ist so der weltweit größte, also ohne jetzt da jetzt die Zahlen verlässlich zusammengesucht zu haben, aber die gehören, glaube ich, zu den größten im Bereich Klimatechnik und Wärmepumpen. Und ich denke, Bosch wird sich damit also global so aufstellen. Und wie du ja gerade auch sagtest, ne, ich finde es halt auch ein wichtiges Signal, dass, ich sag mal, trotz der wirtschaftlichen Schwierigkeiten, die wir ja in Deutschland nun mal haben, ne, das Wirtschaftswachstum ist durchwachsen. Andere Länder sind da deutlich oder doch dynamischer unterwegs als wir, aus unterschiedlichen Gründen. Aber dass trotzdem das Kapital oder sicherlich auch die Kapitalmärkte bereit sind, denn 7,4 Milliarden Euro haben die jetzt ja nicht auf dem Festgeldkonto, wie es jetzt Uli Hoeneß sagen würde vom FC Bayern, sondern das muss ja finanziert werden mit Banken. Und die musst du ja davon überzeugen, dass dieser Deal am Ende auch für die Bank interessant ist. Denn sonst würden die ja da keinen finanziellen Spielraum geben. Oder wie läuft sowas? Ja, ne?
Eigentlich. Also ehrlich gesagt, ja, das ist erstmal der richtige Gedanke, aber ich bin mir gar nicht sicher, ob Bosch viel davon mit Fremdkapital finanziert. Ich habe jetzt nur so eine verschwommene Erinnerung. Ich habe irgendwo gelesen, dass sie die Transaktion tatsächlich vom Festgeldkonto finanzieren. Okay. Weiß ich jetzt aber nicht genau. Also das gibt's natürlich auch. Ja? Wenn man mal guckt, es gibt ganz, ganz viele Unternehmen, die irre hohe Cashbestände haben. Und man hat insbesondere früher ja immer gesagt, es gibt viel zu viel Geld, das kein gutes Zuhause findet. Also Liquidität für interessante Projekte und Investitionen ist nach wie vor sehr gut verfügbar. Also da gibt es bisher keine krassen Knappheiten an den Kapitalmärkten. Und ich will gar nicht ausführen, wir müssen mal gucken, wie Bosch das refinanziert.
Hey, ich habe es gerade geguckt, also hier steht Zitat von Stefan Hartung, das ist der Chef von Bosch. Der wird hier zitiert, wir können diese Transaktion komplett aus eigener Kraft finanzieren.
Ja, also so, das hatte ich auch im Hinterkopf. Also es ist auch nicht ungewöhnlich.
Ja. Okay, so, das zeigt ja,
große Zahl ist, aber Bosch ist auch ein großes Unternehmen. Ja. Das muss man ja alles ins Verhältnis setzen.
Ja, und das zeigt ja dann offensichtlich, dass es halt Unternehmen gibt und auch Bosch jammert über die wirtschaftliche Situation. Ich glaube, aber das gehört, glaube ich, zum Tagesgeschäft von Unternehmen, dass die sich immer...
Achtung, Henrik.
Oder also meinst
Bosch
du nicht?
Hat kürzlich, ich glaube, 5000 Leute entlassen oder sowas. Also in anderen Segmenten, in anderen Sparten von Bosch, da gibt es gerade ein paar Wolken, die aufgezogen sind. Hm. In der Automotive-Ecke, da bauen die richtig Stellen ab. Also da haben die auch Probleme. Und so ein Unternehmen wird ja regelmäßig in Segmenten geführt. Ja? Aber was man daran sieht, das ist halt eine Firma, und es gibt viele, gerade Mittelständler, habe ich schon oft in meinen Beratungstätigkeiten gesehen, die eigentlich zu lange an dem festhalten, was sie viele Jahre gut ernährt hat. Das sind Unternehmen gut beraten, permanent ihr Geschäftsmodell, ihre Märkte ganz eng zu monitoren, zu beurteilen und gegebenenfalls auch harte Entscheidungen zu treffen. Ich habe erst gestern, ich berate gerade einen Mittelständler, der auch in der Automobilindustrie tätig ist, der ist sehr, sehr fit, weil der verstanden hat, der Mann, der geschäftsführende Gesellschafter, die machen Spritzgussteile für Automobilunternehmen. Und der hat verstanden, dass er mit asiatischen und osteuropäischen Konkurrenten niemals im Leben mithalten kann. Also das weiß der genau. Ja? Deswegen hat er sich jetzt eigentlich in den letzten Jahren total verändert und hat nur noch vornehmlich kleinvolumige Aufträge genommen, die Spezialanforderungen haben, und wo es jetzt fast Abhängigkeiten seiner Kunden zu ihm gibt, weil er so tief in die Wertschöpfungskette eingebunden ist mit bestimmten Produkten, dass es für die Unternehmen viel zu riskant ist, für 10 Cent weniger das ganze Ding nach Polen zu verlagern, aber dann nicht zu wissen, ob der Produktionsablauf in jedem kleinen Detail und ob die Qualität passt und ob das alles hervorragend flutscht. Also wir haben uns gestern über Marktentwicklungen und große Trends und so weiter unterhalten. Und dann kam raus, dass er genau das Richtige seit Jahren macht und sein Unternehmen damit total robust gemacht hat. Andere sind auf der Strecke geblieben, die nämlich versucht haben, irgendwie mit den Preisen mitzuhalten. Aber der hat gesagt, das habe ich schon vor 10 Jahren gemerkt, dass ich niemals mit einem asiatischen und polnischen Preis mithalten kann. Da kann ich die Firma gleich zuschließen.
Ja, klar.
Und wenn eine Firma mutig genug ist, dann auch wirklich strukturelle Änderungen zu machen. Und er hat gesagt, plötzlich einen Auftrag anzunehmen, wo ich nur noch 10.000 Teile produziere, wo ich früher 1 Million Teile produziert habe. Das ist schon ein anderes Setup, auch für seine Mitarbeiter, für den Vertrieb, für die Produktionsleiter. Er hat gesagt, da musste durch den gesamten Wertschöpfungszyklus des Unternehmens ein frischer Wind und eine Änderung. Das ist ihm gelungen, anderen gelingt das nicht. Und Bosch scheint, ich hoffe es natürlich, Bosch scheint es auch zu gelingen. Also Bosch ist auch sehr früh dabei und schaut, was passiert mit unseren Märkten und wie können wir uns aufstellen, dass wir zukünftig in interessanten Wachstumsmärkten unterwegs sind und dann aber nicht nur in Anführungsstrichen zu sagen, wir wollen jetzt auch Wärmepumpen, sondern auch noch zu sehen, okay, selber Wärmepumpen zu entwickeln, obwohl Bosch auch eine tiptop Forschungs- und Entwicklungsabteilung hat. Aber da aufzuholen zu denen, die das seit Jahren machen, die am Markt so fest etabliert sind, wo lauter Spezialisten für Klima- und Wärmepumpentechnik sind, das ist ja ein steiniger Weg. Nehmen wir doch lieber gleich die ins Haus. Ist doch sehr klug.
Ja, ja, genau.
Also das Gleiche, was du eben schon beispielhaft genannt hast. Wir haben ja ein studentisches Projekt wieder gemeinsam begleitet, wo diese Woche Abschlusspräsentation war. Ist auch ein Unternehmen, ein deutscher Hidden Champion, macht was völlig anderes, aber hat ein kleines Wertschöpfungsbröckchen in seiner Wertschöpfung. Da geht es um Wechselrichtertechnik, die bei Großbatteriespeichersystemen benötigt wird. Und jetzt sagen die, ja, lasst mal gucken, ob man nicht in diesen Teich irgendwie mitschwimmen können. Und lasst uns doch mal prüfen, ob das nicht ein Geschäftsmodell sein könnte, wo wir mit der Kompetenz, die wir normalerweise ganz woanders einbringen und die gar nichts mit Speicher und Elektrizität und Handel und was weiß ich zu tun hat, aber vielleicht können wir ja mit unseren Kompetenzen, nämlich große Projekte zu entwickeln, die Fäden zusammenhalten und eine bestimmte technische Qualität mit an den Tisch zu bringen. Vielleicht können wir damit auch noch was ganz anderes machen, was uns unabhängig von den bisherigen Treibern und Märkten macht, die auch in dem Fall ja sehr stark fluktuieren und wo es auch öfters mal Schatten und Sonne gibt.
Ja, ja, genau, vor allem auch das Unternehmen war jetzt ja von geopolitischen Situationen mit betroffen. Das heißt, da hängst du natürlich dann auch an der Weltpolitik, ohne dass du da irgendwas beeinflussen kannst, sondern wirst du gezwungen oder willst dich auch selber vielleicht aus solchen Märkten rausziehen und dann dein Know-how auf neue Bereiche einzusetzen, ist ja eigentlich intelligent. Wobei auch da zu sagen, wie komme ich jetzt in diesen Markt rein? Denn nur weil ich jetzt sage, ich kann jetzt in dem Fall Wechselrichter oder Umrichter bauen oder Bosch sagt, ja gut, Wärmepumpen können wir ja eigentlich schon, aber du musst ja dann auch in den Markt reinkommen und entweder du machst es über den Preis, ne, das ist ja das, was China im Moment massiv macht, in allen, gefühlt in allen Segmenten. Ne, also die fluten jetzt mit günstigen Elektroautos den Markt. Das wird auf Dauer, kannst du das dir ja selbst als großer Staat nicht leisten. Die gleiche Diskussion hatten wir in den 80er Jahren, als Japan entschieden hat, in den Elektronikbereich einzusteigen und den Weltmarkt mit Elektronikgeräten geflutet hat, mit günstigen, die trotzdem gut waren. Und damit die, wer war das damals bei uns, die Grundix der Welt
weggepustet hat. Ja.
Also ne, die hauen die weg. Und dann, wenn du dann die Marktdominanz hast, dann kannst du die Preise wieder anpassen. Du brauchst einen langen Atem. Und ich sag mal, so ein Bosch hat einen langen Atem, weil die natürlich das Kapital haben, aber trotzdem auch global eine Marke, dass du weißt, also, ne, ich habe eine Bosch-Waschmaschine oder und dann sagst du, aber gut, dann werden sie auch eine Wärmepumpe hinkriegen. Also, vielleicht noch ein weiteres Beispiel, die Diskussion während der ersten Photovoltaik-Boom-Phase 2008, 2009, da gab es noch eine ganze Reihe an deutschen Modulherstellern, dann in dem Solar Valley, das ist dann in der Nähe von Leipzig, Dresden, da in der Ecke gewesen, wo wir in Deutschland massiv Solarzellproduktion aufgebaut haben und die Chinesen gerade anfingen, das zu machen. Die gab es aber noch quasi gar nicht. Also viele Solarmodule kamen aus Deutschland. Ich war als letztes noch an der TH in Köln. Die haben noch Solarmodule von Siemens. Auch die waren mal in einem Segment unterwegs. das Modul ist 30 Jahre alt, sieht aber nicht mehr aus wie neu, aber es läuft noch ziemlich gut. Auch Bosch war damals in der Solarmodulbranche aktiv, weil die auch gedacht haben, das könnte ja ein Markt sein, sind aber dann da auch sehr schnell wieder ausgestiegen. Aber schon damals war dann immer die Frage, auch von Investoren, ja, setze ich auf Made in Germany? Und da haben wir dann als Qualitätsberater dieser Investoren gesagt, nö, das ist Quatsch, denn die Wahrscheinlichkeit, dass der deutsche Anbieter in 5 Jahren am Markt ist, ist gleich null. Dass der Chinese noch oder das chinesische Unternehmen da ist, wenn es ein großes ist, ist sehr groß. Klar, das ist immer die Schwierigkeit, mit Garantie, Gewährleistungsrechten durchzusetzen, wenn es kein europäisches Unternehmen ist, sondern die nur einen Sitz haben. Aber du hast immer noch ein Unternehmen dahinter. Und zumindest, was man dann noch hätte machen können, nicht auf ein kleines deutsches Unternehmen zu setzen, sondern dann auf ein großes Unternehmen, was dann eine Solarsparte hat. Denn wenn die Solarsparte geschlossen wird, ist das Unternehmen immerhin noch am Markt und ich kann mir dort dann meine Gewährleistung irgendwie holen. Und das war für viele ganz schwierig, weil ich gesagt habe, ja, ich will aber Made in Germany, nicht Made in China. Mhm. Und was war die Konsequenz ein paar Jahre später? Die deutsche Solarindustrie war komplett tot. Wen haben wir denn jetzt noch? Also selbst das, was wir jetzt gerade haben mit Meyer Burger, die ja auch ihre Produktion wieder eingestellt haben. Es ist in dem Segment, also vielleicht geostrategisch sinnvoll, dass Europa das macht. Aber Chance gegen die Asiaten haben wir im Moment nicht. Und wieder zurück zu unserem Thema Wärmepumpen Bosch. Das ist ein so großes Unternehmen mit einem entsprechenden Namen. Da ist ja ein Vertrauensvorschuss, um auch in so einen Markt einzudringen. Und das kann und wird sicherlich auch funktionieren, glaube ich. Wobei vielleicht dann noch die letzte Frage, wie läuft denn jetzt dieser Prozess weiter? Das ist nicht so, als ob die jetzt sagen, so, hier ist der Kaufvertrag und morgen geht's los. Sondern diese Integration, das dauert doch auch, oder?
Das wird Jahre dauern, aber was jetzt hier als nächstes kommt, im Prinzip ist ja jetzt hier ein sogenanntes Signing passiert. Es gibt jetzt einen Kaufvertrag und die saßen beim Notar und Bosch hat diese Firma jetzt notariell gekauft. Aber dieser Notarvertrag ist in solchen Größenordnungen, obwohl das ist überraschenderweise auch bei kleinen Transaktionen oftmals der Fall, steht unter dem Vorbehalt einer kartellrechtlichen Genehmigung. So, jetzt werden die Kartellbehörden eingeschaltet. Das ist zwingend erforderlich bei Transaktionen in dieser Dimension. Und die prüfen jetzt, ob dieser Deal in irgendeiner Form zu einer Wettbewerbsverschiebung, zu einer Monopolisierung führt. Sowas wurde professionell vorbereitet. Da gab es Investmentbanken und Rechtsanwaltsteams. Die haben das logischerweise, so gut sie konnten, alles vorher geprüft und sind da zu Urteilen gekommen, haben gesagt, nee, dürft nichts dagegen sprechen. Aber eben jetzt erst sind diese Fakten geschaffen worden. Das liegt jetzt auf den Tischen bei den Kartellbehörden. Und die gucken jetzt und müssen sich jetzt für jedes Land Marktanteile anschauen und gucken, wie ändert sich jetzt was. Da kann es auch passieren, das habe ich in meinen Beratungsprojekten schon erlebt, kauft eine Schweizer Firma, eine deutsche Firma und beide haben Aktivitäten in Südafrika. Und das würde in Südafrika zu einer Konzentration führen. Und dann haben die Kartellbehörden gesagt, okay, wir genehmigen diese Transaktion, aber nur, wenn in Südafrika diese und diese Tochterfirma innerhalb von 2 Jahren abgestoßen werden. Das passiert oft. Okay. Ja, das ist eine Auflage. Und erst wenn das erfüllt ist sozusagen, beziehungsweise nicht wenn das erfüllt ist, sondern das kann dann auch unter Vorbehalt sein, dann kann diese Transaktion vollzogen werden. Vollzogen heißt es, dann ist sie wirklich alles rechtskräftig und so weiter. Das nennt man dann das sogenannte Closing der Transaktion. Also das wird jetzt hier noch ein paar Monate dauern, bis diese Transaktion tatsächlich geclosed wird. Und dann erst gibt es einen Nagel mit dem Kopf, dann ist fertig und dann wird es integriert. Ja, dann werden Horden von IT-Leuten losgeschickt, dann wird alles wird es da Unternehmensberater noch und nöcher auf den Gängen geben, die schauen, wie können wir Prozesse synchronisieren. Welche Software verwenden die und die? Dann müssen Reporting-Systeme, also für das finanzielle Reporting, Jahresabschlusserstellung und so weiter, das muss dann alles vereinheitlicht werden. Womöglich müssen Teams zusammengebaut werden und üblicherweise, das sind ja genau die Synergien, die bei sowas oft kommen, gibt es dann natürlich auch Redundanzen. Ja, dann heißt es halt, okay, bei dem Team brauchen wir aber nicht 20 Leute, sondern da reichen 10. Ja, und dann werden Leute umgruppiert, manchmal werden da auch Leute entlassen dabei. Also dieser ganze, man nennt das Post-Merger-Integration-Prozess, der wird dann erst kommen und der kommt aber in der Regel erst dann, wenn sozusagen die Kartellbehörden alles genehmigt haben und alles läuft. Erst dann geht es sozusagen verlässlich und mit Vollgas los. Das ist eine große Aufgabe, die jetzt hier ansteht.
Ich wollte gerade sagen, das ist jetzt ja schon was, wie du sagst, mehrere Jahre dauert. Und vor allen Dingen ist es auch so, du musst ja dann auch die Unternehmenskulturen zusammenführen. Denn ich sag mal, ein deutsches Unternehmen und ein amerikanisches Unternehmen, die arbeiten ja schon komplett anders. Also einfach vom kulturellen Hintergrund her ist da jetzt ja nichts dabei, wo du sagst, das ist einfach zu integrieren und 2 Tage später arbeiten alle Teams wieder produktiv. Ne? Auch da gibt es ja Fälle, dass solche Unternehmensintegrationen nicht geklappt haben, weil es einfach also nicht zusammenpasste. Ja. Und da muss man halt gucken, ne? Also kennt man ja vom Fußball, da denkt man, ne? Der Spieler kann auch ganz gut Fußball spielen, den kaufen wir uns jetzt. Dann stellt sich fest, der funktioniert aber nicht. Ja, und dann passt ja halt nicht ins Mannschaftsgefüge und ins Team und dann muss man halt gucken, wie man den dann wieder los wird, gegebenenfalls unter Wert. Das ist halt dann der Markt. Also ich glaube, das werden wir mal weiter beobachten und es zeigt aber auch, dass das ganze Wärmepumpenthema, ne, das war jetzt letztes Jahr, wurde so schlecht geredet. Ach, da war dann auch die Berichterstattung über das Gebäudeenergiegesetz sicherlich mit ausschlaggebend, weil es einfach schlecht gemacht und auch schlecht dargestellt wurde. Aber der Markt an sich global ist sehr, sehr positiv. Und wenn du anguckst, wie die Zubauzahlen sind, jeder Neubau kriegt heutzutage Wärmepumpe oder Fernwärme. Da baut keiner mehr irgendwie Gas oder sowas ein. Vielleicht zum Abschluss noch, die Statistik hatte ich jetzt die Tage gesehen, online, und zwar, wo der Wärmepumpenzubau am besten funktioniert. Und interessanterweise hängt das damit zusammen, wo der Strompreis günstig ist. Also die höchsten Zubauzahlen beobachten wir bei den Wärmepumpen in Finnland, Schweden und Norwegen. Was daran liegt, dass da der Strom besonders günstig ist. Obwohl man jetzt sagen kann, boah, Wärmepumpen, da ist auch doof, wenn es kalt ist, aber in den skandinavischen Ländern lohnt es sich, trotz der nicht ganz technisch guten Bedingungen. Währenddessen Länder, die auch attraktiv sind, wie zum Beispiel Deutschland, aber auch das Vereinigte Königreich, die haben wenig Zubau beim Wärmepumpen, aber da ist der Strompreis auch hoch. Mhm. Also das heißt, das ist der Treiber, und wenn man da einen Weg findet, dass wir die Strompreise weiter nach unten drücken. Auch das bleibt spannend, wie sich das entwickelt in Deutschland und in Europa. Aber das ist offensichtlich also ein zentraler Treiber, um noch mehr Wärmepumpen zu bekommen. Da ist natürlich USA und China vor allem natürlich ein sehr attraktiver Markt. Also wir behalten das mal im Blick und ich glaube, das wird nicht das letzte Thema sein, dass wir über das Geschäftsfeld Wärmepumpen gesprochen haben.
Denn vermutlich.
Die sind die Zukunft, was die Raumwärmeerzeugung angeht. Ich hatte letztens noch Handwerker da, die sich mit meiner Gastherme beschäftigt haben, die Jahreskontrolle gemacht haben. Ich habe die vor 2 Jahren mal gefragt, wie es aussieht hier, Wärmepumpe. Dann sagte ich, ja, ist ja schwierig. Und er sagte, ja, nee, ist nicht schwierig, geht im Bestand, aber Und jetzt sagten sie, ja, nee, klar, die bauen sie jeden Tag ein. Das geht auch mit Bestandsgebäuden, mit Heizkörpern. Also auch da dreht sich was im Bewusstsein bei den Handwerksbetrieben, die einfach erkannt haben, ach, funktioniert ja doch mit den Wärmepumpen und ganz gut und ganz günstig. Wartungsgeschäft haben die weiterhin, denn auch die Wärmepumpen müssen vernünftig gewartet werden. Und dann bauen die auch Wärmepumpen ein. Also von daher, wir behalten das mal im Blick, würde ich sagen.
Machen wir.
Gut, alles klar. Dann besten Dank, dass du wieder mit dabei warst und bis zum nächsten Mal.
Sehr gern, Henrik, und bis bald. Ciao.
Bis dann. Ciao. In der Folge in der nächsten Woche wollen wir uns mal mit China beschäftigen. Ist es der grüne Drache? Also entwickelt sich die chinesische Volkswirtschaft hin zu einer klimaneutralen Industrienation oder ist China eher ein schwarzer Drache? Also, wie sieht es mit den Treibhausgasemissionen aus, mit dem Ausbau der fossilen und der regenerativen Energieträger? Was können wir von China erwarten? Das schauen wir uns in der nächsten Woche mal genauer an. In 2 Wochen geht es dann weiter mit Christian Kamlott. Vielen Dank fürs Zuhören dieser Folge und bis zum nächsten Mal.